Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 152 bis 153 der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gedenket meiner, damit ich eurer gedenke. Und danket für die guten Gaben, die ich euch zuteil werden ließ. Seid nicht undankbar mir gegenüber. O ihr, die ihr glaubend wurdet, suchet Hilfe und Kraft in Geduld und Gebet. Gott ist mit den standhaft Geduldigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 5. September 2022, gleich dem 14. Schahribar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die libanesische Hisbollah von der Gründung bis heute. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Sicherheit des Jemen wirkt sich direkt auf Stabilität der Region und des Persischen Golfs aus. Außenministern Irans und Katars konsultieren über Verhandlungen für Aufhebung anti-iranischer Sanktionen. Iranischer Wissenschaftler gewann internationalen Preis für besten Nachwuchswissenschaftler. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Sicherheit des Jemen wirkt sich direkt auf Stabilität der Region und des Persischen Golfs aus. Außenminister Hossein Amir Abdullahian sagte am Sonntag in Teheran bei einem Treffen mit Hans Grundberg, dem Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für den Jemen, dass die Sicherheit des Jemen einen direkten Einfluss auf die Stabilität der Region und des Persischen Golfs habe. Bei diesem Treffen erklärte Amir Abdullahian, dass der letzte Entscheidungsträger über das Schicksal des Jemen das Volk dieses Landes sei und betonte, die Islamische Republik Iran will Frieden, Stabilität und Sicherheit für das große jemenitische Volk. Er fügte hinzu, die Fortsetzung der bestehenden Zustände und die Verwirklichung eines dauerhaften Waffenstillstands hängen von der vollständigen Aufhebung der humanitären Blockade des Jemen ab. Der iranische Außenminister betonte, wir können dem Schicksal von 20 Millionen jemenitischen Frauen, Kindern und Männern nicht gleichgültig gegenüberstehen, die unter schweren Bedingungen für die Deckung ihrer Grundbedürfnisse wie Medizin, Nahrung und Trinkwasser leben. Amir Abdullahian dankte für die Bemühungen des Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für den Jemen, kritisierte aber gleichzeitig die Nichtumsetzung einiger der in der Vereinbarung enthaltenen Verpflichtungen und betonte die Notwendigkeit, die humanitäre Blockade des Jemen aufzuheben. Der Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für jemenitische Angelegenheiten würdigte das konstruktive Vorgehen der Islamischen Republik Iran und fügte hinzu, seit Beginn meiner Mission als Sonderbeauftragter habe ich mich um die Herbeiführung eines Waffenstillstands bemüht. Grundberg sagte ergänzend, ich habe immer betont, dass wir unter Beteiligung aller Parteien auf die Schaffung eines stabilen und dauerhaften Waffenstillstands hinarbeiten müssen. Die saudisch geführte Aggressorkoalition verletzt ständig den von den Vereinten Nationen bekanntgegebenen Waffenstillstand. Außenministern Irans und Katars konsultieren über Verhandlungen für Aufhebung anti-iranischer Sanktionen. Die Außenminister von Iran und Katar konsultierten den aktuellen Stand der Verhandlungen zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen sowie weitere Themen. Während des Telefongesprächs am Sonntagabend diskutierte der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister von Katar Scheich Mohammad Abdurrahman al-Thani mit Hussein Amir Abdullahian Themen von beiderseitigem Interesse. Außerdem wurden bei diesem Anruf einige konsularische Angelegenheiten und der aktuelle Stand der Verhandlungen zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen im Rahmen des Atomabkommens JCPOA bewertet und von beiden Außenministern diskutiert. Während der neuen JCPOA-Verhandlungsrunde vom 4. bis 8. August 2022 in Wien, in deren Mittelpunkt die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran stand, wurden von Enrique Mora, dem Koordinator der Europäischen Union, mehrere Vorschläge für eine Einigung über das Abkommen gemacht. Am 15. August gab die Islamische Republik Iran ihre schriftliche Antwort auf den von Europa vorgeschlagenen Text bekannt, in der der Weg zur Wiederaufnahme der vollständigen Umsetzung des JCPOA dargelegt wurde. Darin hieß es auch, wenn die amerikanische Antwort realistisch und flexibel ist, wird es eine Einigung geben. Am 24. August legten die USA der Europäischen Union ihre Stellungnahme vor. Am Freitag, den 2. September, gab der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nosser Kanani, die Übermittlung der Kommentare der Islamischen Republik zur Reaktion der USA auf den Entwurf eines Abkommens über die mögliche Aufhebung der Sanktionen bekannt und sagte, der vorgelegte Text habe einen konstruktiven Ansatz mit dem Ziel, die Verhandlungen abzuschließen. Die Delegation der Islamischen Republik Iran betonte, dass es notwendig sei, eine Einigung zu erzielen, welche die Stabilität der Aufhebung von Sanktionen in gewisser Weise gewährleiste und dass das Thema auch in Zukunft kein Druckmittel gegen Iran bleiben dürfe. Iran strebe ein Abkommen an, in dem die wirtschaftlichen Vorteile für die Menschen gesichert seien und die illegalen Beschränkungen des Außenhandels und des Ölverkaufs beseitigt werden. Iranischer Wissenschaftler gewann internationalen Preis für besten Nachwuchswissenschaftler. Hadi Parastorshahri, Mitglied der Akademischen Fakultät der Scharif-Universität für Technologie in Teheran, gewann den internationalen Preis für den herausragendsten Nachwuchswissenschaftler auf der Internationalen Chemometrie-Konferenz in Rom. Bei der 18. Internationalen Chemometrie-Konferenz in analytischer Chemie, die vom 29. August bis 2. September 2022 in der italienischen Hauptstadt Rom stattfand, gewann Hadi Parastorshahri, ein Mitglied der Fakultät für Chemie der Scharif-Universität für Technologie, den ChemoLab Award 2022. Dieser Preis wird alle zwei Jahre an erfolgreiche und herausragende Forscherinnen und Forscher unter 40 Jahren vergeben, die in den letzten fünf Jahren auf dem Gebiet der Chemometrie am aktivsten und wirkungsvollsten waren. Zu den wichtigsten Indikatoren für die Auswahl zählen die Veröffentlichung hochrangiger wissenschaftlicher Artikel, internationale Interaktionen mit anderen Chemometriegruppen in der Welt, die Teilnahme an und Vorträge bei weltweiten wissenschaftlichen Treffen, die Begutachtung von Artikeln für internationale Zeitschriften, die Teilnahme an der Durchführung internationaler Forschungsprojekte und die Durchführung internationaler wissenschaftlicher Veranstaltungen, um diese Auszeichnung eines Spitzenforschers zu erhalten. Die International Chemometrics Conference findet alle zwei Jahre statt und ist die renommierteste Konferenz für diesen Wissenschaftsbereich in der Welt. Bei dieser Konferenz werden die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet der Chemometrie vorgestellt und auch große Unternehmen, die Analysegeräte und zugehörige Software herstellen, sind bei dieser Konferenz vertreten. Iran. Warenexport von Khazabe in den Irak wurde gestoppt. Der Gouverneur des Bezirkes Dasht-e-Ozodegan in der Provinz Khuzestan gab die Aussetzung des Exports von Waren vom Grenzmarkt Khazabe in den Irak bekannt. Hamid Silavi, der Gouverneur des Bezirks Dasht-e-Ozodegan in der südwestiranischen Provinz Khuzestan, sagte in einem Interview mit IRNA am Sonntagabend, dass aufgrund der fehlenden Vorbereitung der irakischen Seite gleichzeitig Waren und Arbain-Pilger an der Grenze abzufertigen sowie aufgrund des Mangels an einer angemessenen Infrastruktur im Irak, man beschlossen habe, dass der Warenexport über diesen Grenzübergang vorübergehend gestoppt werden soll. Der Gouverneur von Dasht-e-Ozodegan fügte hinzu, dass jedoch ein Teil der Exportgüter, wie Gemüse und Früchte, die mit iranischen Lastwagen zum Khazabe-Markt kamen, in Koordination mit den irakischen Grenz- und Zollbehörden in den Irak gebracht worden seien. Silavi erklärte, dass auch in den vergangenen Jahren zur Arbain-Zeit der Export von Waren von dieser Grenze in den Irak gestoppt worden sei. Laut Mitteilung des Zolls der Islamischen Republik Iran wird aufgrund der begrenzten Kapazitäten des irakischen Zolls Lastwagen und Pilger gleichzeitig aufzunehmen, der Export von Waren an den drei Grenzorten Shalamche, Khazabe und Mehran bis auf Weiteres gestoppt. Khazabe liegt rund 110 Kilometer nordwestlich von Ahvaz und Chalamche, 15 Kilometer westlich von Khorramshahr. Beide Grenzübergänge sind zwei wichtige und offizielle Grenzen für die Pilgerbewegungen zu Arba'in. In diesem Jahr liegt der Arba'in-Tag von Imam Hussein am 17. September 2022, also 20. Safar 1444 nach der Hijra. Arba'in ist der 40. Tag nach dem Martyrium von Imam Hussein und seinen treuen Gefährten in der Wüste von Karbala und hunderttausende Pilger, Muslime sowie auch Anhänger anderer göttlicher Religionen kommen nach Karbala, um an den Arba'in-Zeremonien teilzunehmen. Viele von ihnen legen dafür den Weg von Najaf und anderen irakischen Städten zu Fuß zurück, um den heiligen Schrein in Karbala zu erreichen. Die Abreise der Pilger nach Karbala hat in den letzten Tagen begonnen. Zionistisches Kabinett billigt Luftverkehrsabkommen mit Türkei. Am Sonntag billigte das zionistische Kabinett das Luftverkehrsabkommen mit der Türkei, das als erstes Nachfolgeabkommen seit 1951 gilt. Yair Lapid, der Interims-Premierminister des zionistischen Regimes, schrieb auf seiner Seite bei Twitter: Heute haben wir in der Kabinettssitzung dem Abkommen zur Einrichtung einer Luftlinie zwischen der Türkei und Israel zugestimmt. Ab sofort könnten Flugzeuge israelischer Fluggesellschaften von den Flughäfen in Istanbul und anderen türkischen Städten landen und starten, hieß es. Er behauptete, dieses Abkommen wird auch eine große Rolle bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern spielen. Lapid sagte, er erwäge auch die Ernennung eines Botschafters als nächsten Schritt für die Entwicklung der Beziehungen zur Türkei. Die Bekanntgabe des Luftverkehrsabkommens wird veröffentlicht, nachdem die Türkei im Einklang mit dem Projekt zur Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime ein Kriegsschiff im Hafen von Haifa geankert hat. Der israelische Fernsehsender Kan berichtete, dass am Samstag ein Kriegsschiff der türkischen Marine im Hafen von Haifa anlegte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan führte im August ein Telefongespräch mit Yair Lapid, dem Ministerpräsidenten des zionistischen Regimes, und während des Gesprächs einigten sich beide Seiten darauf, die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Das Büro von Yair Lapid gab daraufhin bekannt, dass dieses Regime und die Türkei auch eine Vereinbarung zum Austausch von Botschaftern getroffen hatten. Die Türkei rief 2018 alle ihre Diplomaten aus dem besetzten Palästina zurück, um gegen die Tötung von Palästinensern während der von den Bewohnern des Gazastreifens organisierten Rückkehrdemonstrationen zu protestieren. Aber jetzt haben sich beide Seiten darauf geeinigt, ihre Beziehungen auf höchstem Niveau nach vierjähriger Unterbrechung wiederherzustellen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 26 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 26 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hohe Benzinpreise und Heizkosten sowie Engpässe bei Nahrungsmitteln sind die unmittelbar spürbaren Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Aber auch mittelfristig dürfte sich das Leben der Europäer deutlich verändern. Das ist das Thema unseres Gesprächs mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, Sie haben gesagt, dass die aktuelle Bundesregierung als Schuld daran angesehen wird vom Volk. Weshalb, mit welcher Begründung denn? Das ist die Mehrheit der, der Deutschen befürwortet den Krieg in der Ukraine.
Also niemand befürwortet den Krieg, alle sind gegen den Krieg, aber tatsächlich haben Sie recht, die Mehrheit der Deutschen befürwortet, dass man den Ukrainer helfen soll. Zumindest wird uns das so dargestellt. Da habe ich wirklich meine Zweifel, ob das so stimmt. Aber nehmen wir mal an, es stimmt so, so ist doch damit nicht gesagt, dass man deswegen auf die eigenen Interessen verzichtet und Dinge tut, die andere Länder nicht tun brauchen. Zum Beispiel diese Gasleitungen, die bestehen ja. Wir haben ein Nord Stream 1, wir haben ein Nord Stream 2 und die Russen könnten jederzeit von diesen Leitungen hinreichend Gas nach Europa liefern. Aber wir sind es, die die sanktionieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, wem nützt solch eine Sanktion? Zum Beispiel nützt es den USA, die uns jetzt ihr Fracking-Gas und anderes Gas zu überteuerten Preisen liefern können. Es schadet den Russen überhaupt nicht, denn die können ihr Gas überall in der Welt verkaufen. Hinzu kommen dann so merkwürdige Konstellationen, dass Gas und Öl dann nach Indien verkauft wird von Russland und wir wiederum von Indien überteuert kaufen. All das wird zwar hier mehr oder weniger geheim gehalten, dringt dann aber doch durch. Und dann kommt die ganze Arroganz dieser Bundesregierung zusätzlich dazu, dass jetzt schon wieder neue Maskenpflicht wegen Corona dem Volk auferlegt wird. In deutschen Fliegern muss man nach wie vor gezwungenermaßen FFP2-Masken, das sind die, über die man sie besonders schwer atmen kann, tragen. In Zügen muss man sie tragen, sonst kriegt man Ärger und fliegt aus dem Zug. Es gibt kein anderes europäisches Land, in dem das der Fall ist. Und diese Bundesregierung in eigenen Fliegern trägt sie diese Masken nicht. Und das ist auch durchgedrungen. Bilder sind in die sozialen Netzwerke gekommen. Und all das ist ein Gemisch, das überhaupt nicht gut ankommt bei der Bevölkerung. Wie gesagt, die Bevölkerung traut dieser Bundesregierung nicht zu, dass sie diese Krise vernünftig meistert. Und es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, natürlich sind wir gegen den Krieg in der Ukraine und natürlich möchten wir auch nicht, dass die Russen die Ukraine einnehmen, aber es wird langsam kritischer. Man überlegt sich, ob man nicht selber auch eine gewisse Mitschuld daran trägt, dass die NATO-Osterweiterung nie ein Ende genommen hat. Jetzt, da gerade Gorbatschow gestorben ist, redet man darüber, dass man ja Gorbatschow versprochen hatte, dass die NATO sich nicht weiter nach Osten ausweitet und genau das Gegenteil geschehen ist. Man redet auch darüber, ob es sinnvoll ist, so viele Waffen zu schicken und dadurch der Krieg unendlich in die Länge gezogen wird. Wir haben aber eine Situation, in der jegliche Kritik an der Ukraine oder insbesondere an dem Staatsoberhaupt Zelensky wirklich unterdrückt wird, weil jeden Tag tritt er auf und sagt, wir werden die Krim zurückerobern. Und was das heißt, kann man sich hier gar nicht vorstellen oder will man sich gar nicht vorstellen, denn letztendlich bedeutet das nichts anderes, als dass er sagt, wir werden kämpfen, bis es der Weltkrieg die ganze Welt umfasst hat. Denn dass die Russen die Krim aufgeben werden, das ist völlig absurd und unvorstellbar. Aber das wird hier jeden Tag kommuniziert. Es werden auch sehr viele Lügen verbreitet, die das deutsche Volk auch nicht mehr so ohne weiteres hinnimmt. Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass die Internationale Atomenergiekommission da gerade zu dem größten Atomkraftwerk Europas gefahren ist. Und das ist ja auf russisch besetztem Gebiet. Das ukrainische Personal kann da offensichtlich relativ ungestört dennoch arbeiten. Aber jetzt kommt's. Obwohl das von Russen besetzt ist, obwohl das ganze Kraftwerk von russischen Soldaten umstellt und bewacht wird, wird es jeden Tag beschossen. Und da erzählen uns dann die deutschen Medien, es könnten auch Russen selbst sein, die sich da beschießen. So ein Unsinn versucht man hier zu verbreiten, um ja nicht sagen zu müssen, dass die Ukrainer es sind, die eine atomare Katastrophe da eventuell vorbereiten und initiieren. Also Kommen wir zurück auf die Frage der Auswirkungen hier. Die Auswirkungen, da haben Sie genau am richtigen Zeitpunkt diese Frage gestellt, sind seit gestern noch dramatischer als vorher. Denn in den Sommerferien hatte die Bundesregierung versucht, durch ein sogenanntes Entlastungspaket die Bevölkerung ein wenig zu entlasten. Es gab das sogenannte 9-Euro-Ticket. Man konnte zwar nicht besonders schnell, aber zumindest langsam mit den einfachen Zügen, nicht mit den Schnellzügen, aber mit den einfachen Zügen in ganz Deutschland für 9 Euro, wohin man wollte, fahren. Hinzu kam dann auch noch, dass es einen Tankrabatt gab. Die Bundesregierung hat das Benzin subventioniert. All das ist am 1. September weggefallen. Die Benzinpreise sind innerhalb eines Tages weit mehr als 10% gestiegen. Bundesbahn hat jetzt wieder viele leere Züge, weil die Leute sich natürlich die normalen Zugpreise nicht so ohne weiteres leisten können. Und der Konsumklimaindex schwächelt sehr stark. Warum? Weil natürlich in solch einer unsicheren Zeit, wo es gar keine Perspektive gibt, das ist ja das Schlimmste an der Geschichte, wo es gar keine Perspektive gibt, die Leute ihr Geld nicht mehr ausgeben, sondern zusammenhalten, um abgesichert zu sein. Das wiederum führt dazu, dass der Konsum schwächelt, die Firmen nicht verkaufen können und weitere Insolvenzen drohen werden. Wir haben eine Zerstörung der Autoindustrie in Deutschland, die mit ihren Verbrennermotoren nicht mehr produzieren sollen in schon einem Jahrzehnt. Elektroautos bereiten andere ganz große Probleme, weil man gar nicht genug Strom auf dem Markt hat, um die alle zu bedienen. Also Sie haben wirklich ein Fass aufgemacht. Ich wüsste gar nicht, an welcher Stelle ich jetzt Halt machen sollte mit den Erzählungen. All das, was Sie seit 40 Jahren, seit über 4 Jahrzehnten in der Islamischen Republik Iran aufgrund der historisch einmaligen Sanktionen erleben müssen. All das war für Deutsche völlig unvorstellbar. Und dass die Islamische Republik Iran diese Probleme dann auch gelöst hat, zumindest einen großen Teil davon, auch das war nicht denkbar. Aber jetzt kommt der Bumerang zurück. Jetzt kommt diese ganze Sanktionspolitik zurück auf die Deutschen und sie bekommen selber zu spüren, was es bedeutet, Opfer von Sanktionspolitik zu werden. Und ich prophezeie hier, dass wir erst am Anfang dieser Katastrophe sind. Das wird sich noch viel, viel dramatischer entwickeln, außer dass es vielleicht doch eine überraschende Lösung für die Ukraine gibt. Das bezweifle ich aber allein deswegen, weil die Weltmächte, die dahinter stecken, ganz, ganz andere Ziele haben. Deutschland ist da ein Opfer. Leider haben wir aktuell eine Regierung, die, wie gesagt, nicht für das deutsche Volk, sondern für die Imperialinteressen der USA agiert. Und deswegen muss das deutsche Volk leiden.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, die Sure 57, Hadith, hat 29 Verse. Wir wollen nun die noch verbliebenen letzten 5 Verse dieser Sure besprechen. Der Vers 25 dieser Sure lautet:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.
Wir haben ja unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und die Waage herabgesandt, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Und wir haben das Eisen herabgesandt. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen, damit Allah feststellt, wer ihm und seinen Gesandten im Verborgenen hilft. Gewiss, Allah ist stark und allmächtig. Dieser Vers erinnert an den Segen der Propheten, die Gott ausgesandt hat, damit die Menschen von ihnen auf den Weg zum Glück geführt werden. Im Laufe der Geschichte sind die Propheten Gottes mit dem Himmelsbuch und mit Wundern unter den Menschen erschienen, damit diese den richtigen Weg vom Irrweg unterscheiden können, gerecht miteinander umgehen und sich davor hüten, gegenseitig ihre Rechte zu verletzen. Einige Leute haben natürlich die Grenzen, die Gott gestellt hat, übertreten und Unrecht begangen. Um sie zu bekämpfen, werden geeignete Mittel und Verteidigungsmacht erforderlich. Eisen ist ein Element, welches in der Natur vorhanden ist, und ohne Eisen würde heute das Räderwerk der Industrie stehen bleiben. Dieses Metall wird für die Anfertigung von Werkzeugen, Geräten und Maschinen benötigt. Auch für die Verteidigung spielt Eisen eine wichtige Rolle. Früher waren Schwerter und Speere die Waffen, die gegen Unterdrücker und Aggressoren eingesetzt wurden, und heute sind es Gewehre und Kanonenkugeln und Panzer. Natürlich ist für die Bekämpfung von Unterdrückern und Feinden auch die Existenz von gläubigen Kräften, die im Kampf für Gottes Sache ihr Leben einsetzen, notwendig. Kräfte, die die Lehre der Religion verteidigen und sie befolgen. Es wird deutlich, erstens, die Propheten haben die Menschen nicht gezwungen, gute Werke zu vollbringen und sich von Unrecht und Sünde zu enthalten. Vielmehr haben sie den Menschen klargemacht, was die Kriterien für Recht und Unrecht sind, damit diese aus freier Willensentscheidung heraus das Richtige tun und gerecht handeln. Zweitens, neben Lehre und charakterlicher Veredelung der Menschen war auch die Herstellung der Gerechtigkeit eines der Ziele der Aussendung der Propheten. Drittens, die Verwirklichung der Gerechtigkeit erfordert ein mächtiges Vorgehen gegenüber Leuten, die sich dagegen stellen und sie verhindern. Hier nun die Verse 26 und 27 der Sure 57 Al-Hadid.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
Und wir sandten Noah und Abraham und ließen in ihrer Nachkommenschaft die Prophetie und das Buch auftreten. Einige von ihnen folgten der Rechtleitung und viele von ihnen waren Frevler. Dann ließen wir unsere Gesandten ihren Spuren folgen und wir ließen ihnen Jesus, den Sohn der Maria, folgen und wir gaben ihm das Evangelium. Und in die Herzen derer, die ihm folgten, legten wir Güte und Barmherzigkeit. Doch das Mönchtum, das sie im Trachten nach Gottes Wohlgefallen erfanden, das schrieben wir ihnen nicht vor, sie befolgten es nicht auf die richtige Art. Und so gaben wir denen von ihnen, die gläubig waren, ihren Lohn, aber viele von ihnen waren Frevler. Alle großen Propheten Gottes, die das Buch und die Scharia, göttliches Gesetz, überbrachten, von Noah und Abraham bis Moses und Jesus, hatten die Mission, die Menschen auf den Weg zum Glück zu leiten. Jedoch immer gab es auch eine Gruppe von Leuten, die die Propheten nicht anerkannten und nicht deren Aufruf folgten. Isa, Jesus, ist der letzte Prophet vor dem Propheten des Islams gewesen. Er überbrachte das Evangelium zur Rechtleitung seiner Anhänger und lehrte ihnen Güte und Barmherzigkeit. Eine Gruppe seiner Anhänger haben, um Gottes Wohlgefallen zu finden, den Freunden des Lebens entsagt. Gott hatte jedoch niemanden die Pflicht auferlegt, sich die Freunden des Lebens völlig zu versagen. Bedauerlicherweise hat diese Abkehr vom Leben und von der Gesellschaft und den Menschen auch schlimme Folgen gehabt, worauf der Vers 27 der Sure 57 hinweist. Folgendes können wir uns vergegenwärtigen. Erstens, die Propheten wollen die Menschen recht leiten und ihnen die Botschaft Gottes verkünden. Ob diese dem Aufruf der Propheten folgen oder nicht, hängt von den Menschen selber ab. Die Propheten haben niemanden gezwungen, die Wahrheit zu akzeptieren. Zweitens, die Bewegung der Propheten ist niemals in der Geschichte abgebrochen. Gott hat aber immer erst dann, wenn es gemäß seines Wissens und seiner Weisheit notwendig wurde, den nächsten Propheten und ein neues Buch herabgesandt. Drittens, Gläubige sind verpflichtet, an alle Propheten Gottes und alle Himmelsbücher zu glauben und sie zu ehren. Viertens, Häresie ist eine Bedrohung für die Himmelsreligionen. Sie besteht darin, dass die Anhänger der Religionen im Namen der Religion etwas nach ihrem eigenen Geschmack und ihren persönlichen Wünschen verbreiten, was nicht zur Religion gehört und eine eigenmächtige Neuerung darstellt. Die Verse 28 und 29 bilden den Abschluss der Sure 57 Al-Hadid. Ihr Inhalt ist wie folgt.
Ja, ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa aminu bi rasulih. وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Fürchtet den Ungehorsam gegenüber Allah und glaubt an seinen Gesandten, dann lässt er euch einen doppelten Anteil an seiner Barmherzigkeit zukommen, macht euch ein Licht, in dem ihr im Diesseits und Jenseits wandeln könnt, und vergibt euch. Allah ist allvergebend und barmherzig. Dies ist, damit die Leute der Schrift nicht denken, dass sie, die Muslime, nicht an die Huld Gottes gelangen, und damit sie wissen, dass die Huld nur in Gottes Hand liegt. Er gewährt sie, wem er will, und Gott besitzt große Huld. Diese Verse richten sich an die Muslime. Sie sollen den Glauben verinnerlichen und gottesfürchtig leben, damit sie sowohl im Leben als auch im Jenseits in den Genuss der göttlichen Huld gelangen und das Licht der Religion ihnen auf den Weg durchs Leben leuchtet. Gott verspricht den Gläubigen, dass er ihre vorherigen Sünden verzeihen wird, wenn sie diesen Weg gehen, und dass sie einst ins Paradies geführt werden. Im letzten Vers dieser Sure heißt es: Wenn ihr Muslime euch an die Lehren des Gesandten Gottes und den Koran haltet, dann werden die Anhänger der anderen Himmelsreligionen nicht mehr denken, dass nur sie alleine wegen Befolgung der Lehre ihres Propheten gerettet werden, und dass euch nicht die Huld Gottes zuteil würde. Abschließend noch folgende drei Anmerkungen. Erstens, der Glaube an Gott muss durch gottesfürchtiges Handeln gestärkt werden, damit der Mensch ihn verinnerlicht. Zweitens, ein Gläubiger ist nicht frei von Sünden, aber wenn er bereut und den Entschluss fasst, Sünden zu unterlassen und gottesfürchtig zu handeln, verzeiht der Herr ihm die begangenen Fehler. Drittens, wir sollten kein Urteil darüber fällen, ob andere einmal Hölleninsassen oder Paradiesbewohner sein werden. Denn Gottes Huld und Barmherzigkeit ist sehr groß und unser Wissen über die Taten und die Absichten der anderen ist nur begrenzt, während sein Wissen alles umfasst.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Die libanesische Hisbollah von der Gründung bis heute. Weiterhin guten Empfang. Es sind 38 Jahre nach der Gründung der libanesischen Hisbollah vergangen. Diese Organisation gilt dank ihres Vorgehens als eine der wichtigsten und einflussreichsten Akteure im Bereich Sicherheit und Politik von Westasien. We'll be right back. Die libanesische Hisbollah ist der wichtigste nichtstaatliche Akteur in der Achse des Widerstandes. Ein Akteur, der für die anderen Mitgliedsgruppen dieser Achse zu einem Vorbild wurde. Die Hisbollah entstand im Jahre 1982, das heißt 3 Jahre nach dem Sieg der Islamischen Revolution in Iran. Ihre Entstehung wurde von der Islamischen Republik Iran unterstützt. Die Leiter der libanesischen Hisbollah und die Führung der Islamischen Revolution in Iran standen direkt miteinander in Verbindung. Der Widerstand in Libanon ist in den Maßnahmen verwurzelt, die Imam Musa Sadr ergriffen hat. Insbesondere mit der Gründung der Bewegung Afwaj al-Muravimat al-Lobnaniya, abgekürzt Amal, die Brigaden des libanesischen Widerstandes. Ein Teil der Amal-Bewegung wies stärkere religiöse Tendenzen auf und beharrte auf der Bekämpfung des zionistischen Besatzerregimes. Er tat sich 1982 mit anderen Gruppen in Libanon, die, wie sie beeindruckt von der Islamischen Revolution, unter Anführung von Imam Khomeini waren, zusammen und mit Unterstützung der Islamischen Republik bildeten sie die libanesische Hisbollah. Der erste Generalkongress der Hisbollah fand in Teheran statt und Scheich Subhi at-Tufayli wurde zum Generalsekretär gewählt. Aber wegen zahlreicher Meinungsverschiedenheiten wurde 1991 Sayyid Abbas Mousavi aufgrund von Stimmenabgabe zum neuen Generalsekretär dieser Partei. Weniger als ein Jahr später fiel er jedoch einem Terroranschlag des zionistischen Regimes zum Opfer und der Parteirat der Hisbollah bestimmte Sayyid Hassan Nasrallah zum Schriftführer. Seit 1992 steht er an der Spitze der libanesischen Hisbollah. Die Hisbollah wurde gegründet, nachdem das zionistische Regime bei einem Militärangriff auf Libanon große Teile dieses Landes an sich gerissen und Beirut umzingelt hatte. Am 6. Juni 1982 unternahm dieses Regime zu Boden, zur Luft und zur See einen massiven Angriff auf den Libanon und drang bis zu den Toren von Beirut vor, ohne auf einen größeren Widerstand von Seiten Libanon zu stoßen. Auf diese Weise umstellte das sionistische Regime die Hauptstadt eines zweiten arabischen Landes. 1967 hatte es das arabische Bayt al-Muqaddas in Palästina unter seine Kontrolle gebracht. In Wahrheit war die Invasion des sionistischen Regimes in den Libanon gleichbedeutend mit der Niederlage des arabischen Nationalismus. Und sie war auch einer der Gründe für die Entstehung der Hisbollah. Vor allen Dingen spielte die Bekämpfung des sionistischen Besatzerregimes eine Rolle bei der Bildung der libanesischen Hisbollah. Diese Partei ist von Grund auf gegen das zionistische Regime und sieht in dessen Bekämpfung nicht nur eine nationale Pflicht, sondern auch eine religiöse Verpflichtung. Sie ist davon überzeugt, dass das zionistische Regime niemals anerkannt werden kann, weil es von seinem Wesen her auf Aggression und Übergriff basiert. Masoud Asadullahi, iranischer Westasien-Experte, sagt: Der Hauptgrund für die Bildung der Hisbollah war die Invasion des zionistischen Regimes in Libanon. Es lässt sich sagen, dass die Hisbollah das Ergebnis des Widerstandes gegen die Besatzung durch Israel ist. Außerdem lehnt die Hisbollah jegliche Einmischung der USA in die Angelegenheiten der Region Westasien ab und betrachtet die USA als den Haupturheber für die Krisen in dieser Region und insbesondere in Libanon. Daher ist die Hisbollah mit der feindlichen Politik Washingtons konfrontiert. Die Hisbollah hat in Libanon viel erreicht. Diese Partei hat erst durch Operationen die Bereitschaft zum Märtyrertod erforderten und dann durch Angriffe mit Katyusha-Raketen, Vielfachwerfer und Partisanenkriegen die israelischen Besatzer bekämpft. Nach Durchführung der verschiedenen Operationen erzielte sie den Rückzug Israels aus dem Südlibanon im Jahre 2000. Dies war ein großer Erfolg, denn erstens führte er zur Wiederherstellung der territorialen Integrität des Libanons und zweitens demonstrierte es, dass die Unbesiegbarkeit der Armee des zionistischen Regimes nur ein Mythos ist. 2006 kam es zu dem 33-tägigen Krieg zwischen der Hisbollah und dem Besatzerregime. Dies war ein Wendepunkt in den Entwicklungen in Westasien. Mit diesem Krieg beabsichtigte das zionistische Regime, die libanesische Hisbollah zu vernichten. Jedoch endete der Krieg nach 33 Tagen mit der Niederlage der Zionisten. Zu den wichtigen Folgen des Krieges von 2006 zählt, dass das zionistische Regime nach dieser Niederlage dem Libanon keinen neuen Krieg mehr aufgezwungen hat. Während die Hisbollah im Gefolge der Besatzung von großen Teilen des Libanons durch das zionistische Regime entstanden war, ist heute die territoriale Integrität Libanons nicht mehr von dem Besatzerregime bedroht. Und zugleich bekämpft die Hisbollah auch externe Gefahren in der Umgebung von Libanon, die eine Bedrohung für die Sicherheit und die territoriale Integrität Libanons darstellen. Die libanesische Hisbollah ist seit 2011 in Syrien zugegen und nimmt an der Bekämpfung der Terroristen auf syrischem Boden teil. Dies ist ein Beispiel für die Konfrontation der Hisbollah mit Gefahren, von denen Libanon bedroht ist, und zugleich demonstriert es, dass der Einfluss der Hisbollah über die Grenzen von Libanon hinausgeht. Die Hisbollah gehört zu den Akteuren in der westasiatischen Region, die eine Versöhnung mit dem Besatzerregime ablehnen, gegen die US-Einmischung in die Angelegenheiten der Region sind und betonen, dass Libanon frei und unabhängig von jeglicher ausländischen Einmischung bleiben muss. Während einige arabische Staaten sich nach der Politik von Saudi-Arabien richten, ist die Hisbollah gegen jegliche Befolgung der Strategien von Riad. Außerdem ist sie ein Verbündeter der Islamischen Republik Iran. Deshalb sind die arabischen Staaten, welche von Saudi-Arabien angeführt werden, zusammen mit dem zionistischen Regime und den USA ernsthafte Gegner der libanesischen Hisbollah. Sie haben diese Organisation auf ihre Liste für Terrorismus und Sanktionen gestellt. Aber die Hisbollah leistet Widerstand gegenüber diesen feindseligen Schritten und wegen dieser Strategie sympathisiert die Bevölkerung mit ihr. Im Jahre 1992 nahm die Hisbollah zum ersten Mal an den Wahlen in Libanon teil und konnte 12 Parlamentssitze gewinnen. 1996 erhielt sie 10 Parlamentssitze und im Jahre 2000 gewann sie 8 von 128 Mandaten. Bei den landesweiten Wahlen im Jahre 2005 bestimmte sie 14 Parlamentssitze für sich und im Südlibanon gewann sie zusammen mit der Amal-Bewegung alle 23 Sitze. Die Koalition der Hisbollah mit den Amal konnte bei den Parlamentswahlen im Jahre 2018 in Libanon 68 Mandate gewinnen und zum ersten Mal erhielt sie die große Mehrheit im Parlament. Bei den jüngsten Parlamentswahlen im Libanon im Mai dieses Jahres ist es der Koalition des Widerstandes gelungen, 62 Mandate zu gewinnen und weiterhin als einflussreichste politische Allianz auf der politischen Szene Libanons zu verbleiben, auch wenn ihre Gegner viel darin investiert hatten, dies zu verhindern. Dies zeugt davon, dass die Hisbollah in den vergangenen 38 Jahren an Bedeutung in der libanesischen Gesellschaft gewonnen hat und heute eine wichtige Rolle für Libanon, sowohl für die Sicherheit als auch im Bereich der Politik spielt. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.